Willkommen beim 5-to-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Voller Insights, echter Geschichten. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's.
Herzlich willkommen beim 5-to-9 Club. In dieser Folge spricht Hendrik Leinsack über seinen Weg vom Einzelhandel in die Startup-Welt. Dabei geht es auch darum, warum sein erstes Geschäftsmodell nicht funktioniert hat und wie daraus mit Homey AI ein erfolgreicher Turnaround entstanden ist.
Ein herzliches Willkommen im 5-to-9 Club, lieber Hendrik.
Vielen Dank. Danke für die Einladung euch beiden und dass ich heute hier dabei sein darf.
Ja, auch von meiner Seite, Hendrik, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist. Stell dich doch einmal kurz für die vor, die dich nicht kennen.
Sehr gern. Ja, ich bin Hendrik, 29, noch nicht die 30 geknackt. Ich habe schon Bammel. Bin seit 5 Jahren Gründer, lebe mittlerweile in Hamburg, bisschen Wahlheimat geworden zurzeit und war vorher in Köln, eine Zeit lang auch in Berlin zwischenzeitlich und bin dementsprechend hier gelandet, weil ich die Gründung irgendwann angestrebt habe und freue mich, wenn wir heute dazu quatschen und ich ein bisschen erzählen kann, wieso mein Werdegang war, was wir erlebt haben und bin gespannt aufs Gespräch.
Super, das war ja quasi schon ein Teaser in das, was noch kommt. aber um direkt mal die Spannung wegzunehmen an der Stelle, klär uns doch mal gerne auf. Du bist seit 5 Jahren Gründer, hast ein Unternehmen gegründet. Wie nennt sich das und was machst du da genau?
Ja, ich bin seit 5 Jahren Gründer, nicht so den klassischen Werdegang genommen, sage ich mal, wie man das häufiger sieht, Business School etc., sondern ich komme ursprünglich aus dem Handel und da beginnt auch so ein bisschen die Gründungsstory, warum wir das machen, was wir heute mit Homey AI machen. Ich habe mal Einzelhandelskaufmann gelernt, war auch in einem Betriebswirtstudium danach noch Retail Management studiert, also kenne nur Handel seit dem Abi, seit über 10 Jahren und daraus ist auch damals die erste Gründungsidee entstanden, die noch vor Homey heute da war. Homey mache ich seit 2 Jahren und mit einem mittlerweile etwas gewachsenen Team, aber eben auch mit meinen Mitgründern und habe dementsprechend vorher auch schon ein anderes Geschäftsmodell betrieben, woraus Homey so ein bisschen entstanden ist. Also wir sind quasi so der Pivot Case, der zum Glück geglückt ist. Shareholder und Investoren sagen oft immer, meistens klappt es nicht. Bei uns hat es dann zum Glück geklappt und bisher zumindest ganz gut.
Nice. Für alle, die den Begriff nicht zuordnen können, magst du uns einmal erklären, Pivot war ein Begriff, den du gerade genannt hast. Alles gut, völlig legitim, aber nur damit sozusagen alle am Ball bleiben. Was meint das?
Ja. Also Pivot meint am Ende des Tages eine radikale Änderung eigentlich des Geschäftsmodells. Ja? Also dass man dementsprechend, wir haben das Unternehmen an sich, also die Firma, die GmbH fortgeführt, haben aber ein anderes Geschäftsmodell dann betrieben und eben sind in die AI-Software-Sparte gegangen vor knapp 2,5 Jahren und dementsprechend vorher aber ein Marktplatzmodell gemacht. Demnach komplett gewendet.
Ja, krass.
Hendrik, wenn ich das richtig sehe, war das erste Business war HomeRide, richtig?
Genau.
Also holen Sie mal gerade ab, was ihr da gemacht habt und wie dann dieser Pivot kam, also auch warum und wie ihr dann diese Transformation geschafft habt dann mit den Richtung AI.
Gerne, ja. Also also wir haben damals nach der Uni so ein bisschen die, mit meinen Mitgründern Mirko und Michael, wir hatten während der Uni so ein bisschen die romantische Vorstellung, wir müssten mal den Einzelhandel revolutionieren. Das ist ein großer Auftrag, den wir uns da auf die Fahne geschrieben haben. Das haben wir uns auch alle damals gesagt, ob wir das wirklich machen wollen. Wir hatten geplant, sozusagen kurz und knapp das Lieferando für den Einzelhandel zu bauen. Und das halt tech-enabled und nicht mit, wir haben irgendwie eine Riesenflotte an Fahrern, wir haben irgendwie Riesenlager in der Stadt, aus dem wir irgendwie was rausliefern. Ihr kennt vielleicht noch diese ganzen Modelle damals, Gorillas und Co., die ja dann in aller Munde waren. die auch irgendwie eine Zeit lang cool waren, aber sich jeder gefragt hat, wie soll das funktionieren? Und wir haben so mit HomeRide dann den Anti-Ansatz verfolgt, zu sagen, wir machen es rein tech-enabled, low-asset, wir haben kein Warenlager, wir nutzen den Einzelhandel. Der Einzelhandel braucht es eh. Der Einzelhandel braucht am Ende einfach auch wieder einen Vorteil gegenüber dem E-Commerce von Schnelligkeit und Warenverfügbarkeit. Und das haben wir halt in der Innenstadt gesehen und haben gesagt, ja, okay, wenn wir das connecten auf einem Marktplatz mit dem Inventar vom Handel vor Ort und gleichzeitig noch Logistiker anschließen, die das Ganze rausfahren können, dann haben wir eigentlich ein super Angebot auf einem Marktplatz, der hieß HomeRide und der war in Köln und Düsseldorf aktiv. Und dort konnte man sich eben als Endkonsument bei Mediamarkt, Toben, DM etc. Waren bestellen, die am selben Tag noch geliefert wurden. Und das war eigentlich vom Ansatz cool und das Modell hat auch total funktioniert von den, sage ich mal, von den Kosten versus Umsatz. Viele haben immer von halt Unit Economics da in dem Businessmodell gesprochen, dass die halt gerade bei diesen ganzen Gorillas und Flinks und Co's halt am Anfang sehr, sehr negativ aussahen. Die haben immer Geld verbrannt, haben dementsprechend auch viel Geld immer eingesammelt. Und wir haben halt eben, wie gesagt, das Anti-Modell gefahren. Das hat auch gut geklappt. Also wir waren dann kostendeckend unterwegs, was dann in dem Markt besonders war. Fanden auch Investoren gut anfangs. Wir haben dann im Prinzip eigentlich zwei wesentliche Punkte feststellen müssen. Der eine war erstmal auf finanzieller Seite, dass wir gegen Ende 2023 gemerkt haben, okay, der Liefermarkt konsolidiert sich total. Es gibt auch immer mehr Insolvenzen leider und wir haben zu der Zeit auch weiteres Kapital gesucht, um stark zu expandieren. Und da haben wir gemerkt, okay, wenn irgendwas mit Delivery auf unserem Pitch-Deck steht, das will jetzt keiner sehen. Das landet sofort in der Tonne, versucht noch ein Löcher. Und war klar aus Finanzierungsrunden davor, du musst mindestens mit 200-300 Investoren irgendwie Kontakt haben, sprechen, was auch immer, um eine Runde zu machen. Und das haben wir auch wieder getan. Es wurde aber nichts, zumindest nicht so signifikant viel, wie wir das hätten gebraucht. Und auf der anderen Seite hatten wir eine große Erkenntnis auf technischer Seite zu der Zeit, dass wir, ich würde fast schätzen, mit die ersten waren, die sich mal an die OpenAI API im Sommer 23 dran getraut haben, als es dann so rauskam. Das war ja so ein halbes Jahr nach ChatGPT, gab es dann so langsam die ersten APIs, die du dann für deine Software nutzen konntest. Denn wir hatten ein Riesenproblem auf diesem Marktplatz. Das ist jetzt noch ein bisschen technischer Natur, aber du konntest halt die Suche kaum nutzen, weil da waren irgendwie DM-Produkte und Baumarktprodukte drin. So, das war super schwer, das zu connecten. Und dann haben wir halt mit AI rumexperimentiert, wie man die Suche per AI machen kann. Und haben wir gemerkt, das geht ganz geil eigentlich. Und du könntest sogar dabei den Kunden beraten. Und dann haben wir gemerkt, ja, es löst ja eigentlich viele Probleme, die ein Online-Shop und die ein Retailer auch hat, den Kunden durch ein Sortiment zu beraten. Das vor allem auch online. Und dann haben wir gesagt, okay, da könnte ein Produkt liegen. Und gleichzeitig war eben diese Erkenntnis auf der Fundraising-Seite, ja, Mist, an Geld kommt es jetzt nicht wir müssen uns was einfallen lassen. Entweder machen wir jetzt Schluss, das war's, wir müssen umsatteln. Und dann haben wir uns fürs Umsatteln auf Homey AI dann entschieden und sind damit Anfang 2024 in die ersten Pilotprojekte dann gestartet.
Respekt für diesen Weg auf jeden Fall an der Stelle schon mal. Allein, also wie viele Fragen mir da jetzt einfallen würden, ich weiß gar nicht ehrlicherweise, wo ich anfangen soll. Aber vielleicht machen wir es damit. Vielleicht kannst du nochmal, ich mag so ein bisschen diesen Begrifflichkeit für Dummies erklären. Es gibt auch so eine tolle Buchreihe, Aktien für Dummies und was da noch alles gibt. Vielleicht magst du einmal für Dummies erklären, was jetzt Homey AI eigentlich genau anbietet.
Ja, sehr gerne. Also ist auch schwer in kurzen Worte zu fassen, aber am Ende ist es wirklich eine Anwendungs-KI. Vielleicht damit mal angefangen. Also es gibt ja die Sprachmodelle und die Chatbots von ChatGPT, Gemini und Co., die so jeder mittlerweile alltäglich nutzt. Ich glaube, zumindest so in unserer Bubble ist das Alltag geworden, für die verschiedensten Aufgaben sich da Hilfe zu holen. Wir nutzen halt eben Sprachmodelle unabhängig, KI, um daraus eben wirklich Anwendungssoftware zu bauen. Und diese Anwendungssoftware Homey meint eben, dass wir Kundenberatung machen, ganz einfach gesagt, über sämtliche Kanäle. Und das 100% automatisiert, 100% mit KI. Also nichts, was irgendwie von Menschen irgendwie so eine Art Filterbaum oder Quiz-Fragestellung, so leite ich den Kunden irgendwie durch, sondern 100% AI-gesteuert machen wir Kundenberatung. Das im Einzelhandel, auch im Industrieunternehmen, ob es B2B ist, B2C ist. Und das eben in Form aktuell eines Chats oder auch eines Voice-Chats. Also der Kanal ist uns da relativ gleich. Und gleichzeitig machen wir E-Commerce-Anwendungen, also in Online-Shops kannst du unseren Homey-Assistenten dann als Chat nutzen oder eben sogar am Point-of-Sale im stationären Geschäft, zum Beispiel im Baumarkt, kannst du den Homey nutzen, beim Bauhaus zum Beispiel oder auch beim Hornbach, um dich einfach zurechtzufinden vor Ort. Denn das Sortiment ist sehr beratungsintensiv, sehr unklar für den Kunden. Genau, und ja, das ist so in a nutshell das, was wir machen.
Cool. Vielleicht einmal diesen Use Case rausgegriffen, weil ich den gerade total passend finde, denn ich glaube, jeder fühlt sich darin wieder im Baumarkt, also wenn man da nicht regelmäßig ist, weil man Handwerker ist oder irgendwie hobbymäßig da was macht, muss man sich natürlich erstmal zurechtfinden. Na klar, dann gibt es irgendwie Wegeschilder und so. Und dann will man irgendwie was fragen, weil man es nicht findet, weil es ja auch, keine Ahnung, wie viel zigtausende, weiß ich nicht, Millionen Produkte gefühlt gibt. Beispiel Schrauben. Und dann ist natürlich seltenst gerade einer verfügbar, weil die zwei Mitarbeiter, die sind sehr gefragt, die da sind. Und was genau macht dann Homey AI für mich oder wie genau kann ich das nutzen?
Genau, also das ist eigentlich mit der stärkste Use Case stationär, Baumärkte. Also da wird es dann auch stationär im Handel am meisten genutzt, unsere Software, während es im E-Commerce breit genutzt wird. Aber zurück zu dem Use Case. Wir helfen genau bei diesen Standardfragen erstmal grundsätzlich weiter und das halt sehr genau. Also der Kunde kann im Prinzip den Chat öffnen über sein eigenes Device per QR-Code. Oder geht dann in eine Art Terminal, was wir mit einem Partner gemeinsam gebaut haben, wo du eben aktiv so eine digitale Infostele hast. Also ersetzt so ein bisschen den Infopunkt, wo eh mal kein Mitarbeiter steht. Ist ja so. Und da kannst du eben deine Frage loswerden. Und 90% der Fragen, fast sogar 95%, muss man sagen, wenn wir jetzt die aktuellen Auswertungen sehen, sind eben Standardfragen, die jeder Kunde hat, wie du gerade auch beschrieben hast. Ja? Also erstmal, wo finde ich was? Teilweise auch, was kostet das? Man meint gar nicht, wie wenig Artikel auch einen Preis haben oder wie viele keinen Preis haben. Habt ihr das gerade da? Weil Baumarkt ist Verfügbarkeit mit das A und O. Es geht auch dem Kunden nicht darum, ob er zum Bauhaus oder zum Hornbach geht, sondern er geht immer zum nächsten. Und dementsprechend ist Verfügbarkeit sehr wichtig, das zu erfragen. Und all das kannst du eben fragen mit einer genauen Lagerortsposition und dann eben aber auch mit einer Beratung das Richtige auszuwählen. Ja, also die Kundensprache auch zu übersetzen. Du hast jetzt zum Beispiel, du sagst, ich will irgendwie meinen Waschmaschinenschlauch am Abfluss befestigen. Also der Handwerker-Profi oder vielleicht auch Heimwerker-Profi wisst jetzt, man bräuchte eine Schlauchstelle. Das weißt du aber nicht, aber die AI ist halt schlau genug, das zu erkennen. Hm. Und vor allem immer sich anzupassen auf den Anwendungsfall. Also je nachdem, wie breit oder wie unwissend der Kunde reingeht, verhält sich unsere AI dann eben anders. Und versucht halt optimal durch einen Beratungsprozess zu führen und dem Kunden bei seinem Projekt halt zu helfen.
Hendrik, da will ich direkt nochmal rein, weil ich mir gerade gedacht habe, also erstmal cooler Use Case und wird mir auf jeden Fall auch sehr helfen, wenn ich das nächste Mal irgendwie bei einem Baumarkt bin. Aber ich habe mich auch gerade gefragt, also ich hatte die Situation auch schon mal und dann bin ich halt in ChatGPT reingegangen, habe auch einen Use Case geschildert, ey, irgendwie mein angenommen, mein Klo ist verstopft so oder ich brauche hier ein neues neue Rohrschelle oder so. Was kannst du mir da empfehlen? So, dann listet der mir ja auch schon Produkte auf. Also inwiefern, also ich kann mir vorstellen, dass euer Modell vielleicht einfach noch mehr den Kontext, also einfach noch besser vielleicht darauf trainiert ist, aber inwiefern unterscheidet sich das jetzt zum Beispiel, als wenn ich jetzt ChatGPT frage und der mir das halt in den Online-Warenkorb zum Beispiel legt und dann das bestellt, theoretisch?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Also ich unterscheide da erstmal grundsätzlich zwischen auf der einen Seite das, was außerhalb des Ökosystems vom Händler und vom Unternehmen quasi passiert, wo der Kunde unterwegs ist, ja, in den Sprachmodellen oder in Google. Und gleichzeitig hat der Kunde, der Händler natürlich den Kunden bei sich, entweder im Shop, im Geschäft, in der App, wo auch immer. Und da hat der Kunde natürlich mittlerweile den großen Bedarf, Fragen schnell loszuwerden. Und das ist mittlerweile gelernt vom Nutzer, eben diese Fragen auch loszuwerden. Also grundsätzlich hat der Händler dann ja eben nicht ChatGPT bei sich auf der Seite und auch nicht im Laden, sondern der Kunde hat es zwar zugänglich, aber du willst den Kunden ja gar nicht da drin haben. Du willst ja, dass er bei dir bleibt. Du willst ihm ja diese Experience, die du ja auch feierst, dass du das dabei bei ChatGPT mal eben eingeben kannst, die willst du ja auch dann vom Händler bekommen. Und da ist natürlich die Chance, dass bist du ja dann außer Konkurrenz, da bist du ja in deinem Sortiment. Und natürlich haben wir vor allem dahingehend die Software so angepasst, eben, dass sie sich möglichst so verhält, wie es ein gelernter Kaufmann und Verkäufer im Handel auch tun würde. Ja, den Kunden vernünftig abzuholen, an seinem Standpunkt, wo er ist, die Situation des Kunden zu verstehen und dann eben bedarfsgerecht zu beraten, als auch Cross-Selling zu machen darüber hinaus, als auch natürlich passende Services noch zu verknüpfen in dem Moment. Ja, wenn der Kunde ein Gartenhaus bauen will, dann sollte vielleicht der Heimwerker-Service für ihn interessant sein, ihm dabei zu helfen und so weiter. Also, dass man halt wirklich so umfangreich berät und immer perfekt berät, wie man sich das eigentlich als Unternehmen wünschen würde, wie seine Mitarbeiter machen.
Ja, danke, dass du es nochmal erläutert hast, weil die Frage kam mir gerade so auf, okay, wie unterscheidet sich das dann? Aber klar, heißt halt im Umkehrschluss auch, weil du meintest gerade, das ist natürlich spezifisch dann auf das Sortiment des Kunden oder beziehungsweise auf den Anbieter dann ausgelegt ist, heißt die AI wird sozusagen jedes Mal dann für das jeweilige Sortiment dann auch trainiert oder, also vielleicht können wir das noch kurz klären.
Genau, ja, das kann man sich genauso vorstellen. Ja, sie wird trainiert, dass man im Prinzip ein Datenset vom Kunden, vom Händler bekommt. Darauf wird sie trainiert, initial, aber auch eben laufend, wenn man Daten hinzufügt, Daten wieder rausnimmt. Es ist sehr, sehr aufwendig, immer live zu sein, natürlich auch mit Preisen, Beständen etc. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, weil viele Preise schnell mal angepasst werden. Und dann wird es initial trainiert und dann haben wir halt auf unserer Plattform im Hintergrund, das ist ja eher das Frontend dann für den Händler, da hat er halt Einblick in all das, was passiert und da hast du dann Feintuning-Möglichkeiten, also dass du wirklich gezielt sagen kannst, was bei welchen Beratungen noch wichtiger ist zu verstehen für die AI, worauf man noch eher hinweisen muss. Dann hast du auch natürlich zehntausende verschiedene rechtliche Themen, Pflanzenschutzmittelgesetz und so weiter und so fort. All das halt zu ermöglichen, einer AI auch landesspezifisch dann sozusagen sprachlich und so weiter mitzugeben, das wird dann über unsere Plattform im Hintergrund eingestellt und ist halt eben auch für alle unsere Kunden immer so ein Prozess, AI wirklich in die Anwendung zu bringen. Das ist jetzt nicht von Tag 1, alles ist perfekt, sondern man muss halt das Commitment auch haben, damit zu arbeiten, aber eben dadurch dann auch was zu generieren, was unique ist.
Ja, cool, danke.
Ich habe in dem Kontext eine vielleicht bewusst auch etwas provokative Frage. Du kommst aus dem Handel und hast jetzt im Grunde genommen eine Anwendung entwickelt, die ein Stück weit ja auch die menschlichen Berater vor Ort ersetzt. Wie gehst du mit diesem Vorwurf oder mit dieser Situation im Allgemeinen um?
Ja, das Spannende ist, den Vorwurf kriegen wir tatsächlich gar nicht mal so stark zu spüren, fast gar nicht. Deshalb muss ich auch zum Glück nicht unbedingt damit umgehen, weil klar, ich komme selber daher, ich habe selber gelernt, am Kunden zu beraten und ich glaube auch, das ist ein wichtiger Faktor für den Handel, gerade jetzt, das noch zu können und fähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, die das eben schaffen, auf persönlicher Ebene zu kommunizieren, weil ich glaube, die Sehnsucht danach wird immer größer dann irgendwann durch all die KI-Interaktionen. Aber was wir natürlich im Handel haben, wie in ganz vielen Branchen, im Speziellen in Deutschland, ist halt ein riesen Fachkräftemangel. Der wird sehr, sehr stark, vor allem im Fachhandel, im Handel predicted. Und da gehen wir davon aus, dass jede dritte Stelle unbesetzt sein wird 2030. Und Mitarbeiter dadurch jetzt schon heute überlastet sind auch. Also ich habe mich mal hingestellt für einen halben Tag in Bauhaus in Aschaffenburg an die Infotheke, mit einem roten Shirt, mit Bauhaus drauf, damit ich auch angequatscht werde. Neben unserem Terminal natürlich, dann konnte ich dann weitergeben und sagen, hier, frag den, weil ich natürlich auch nicht wusste. Aber du bist dann, wenn dann Freitagmittag ist und gutes Wetter, du bist als Mitarbeiter unter Dauerbeschallung. Ja, und eigentlich musst du gleichzeitig noch Preise irgendwie ändern, irgendwo Marketingmaterialien aufbauen, Regale einräumen, Kundenservicefälle behandeln und so weiter. Also die Mitarbeiter, die vor Ort arbeiten, die sind sehr, sehr dankbar für das Tool. Und es macht gleichzeitig sogar ihre Arbeit schneller, weil sie nutzen es selber. Sie nutzen es selber, um schnell was nachzusehen, um schnell Antworten zu bekommen und dementsprechend auch so ein bisschen allwissend zu werden über das Sortiment. Ja, deshalb sind wir da gut im Einklang unterwegs und wollen das auch eigentlich sein, weil wir glauben, das Zusammenspiel braucht es halt eben schon. Und dann irgendwo auch dadurch herauszufinden, was macht dann in Zukunft die Maschine und was macht halt dann der Mensch. Und ich glaube, dann kann der Mensch deutlich schönere Sachen irgendwann machen im Handel, nämlich sich um die tollen Projekte und die Beratung kümmern, sich auch Zeit nehmen für die Kunden und dann dementsprechend auch wieder eine schöne Einkaufserfahrung bieten.
Finde ich erstmal schön, dass ihr da nicht so negativ betrachtet werdet, wie ich das jetzt vielleicht auch interpretiert habe, dass es sein kann. Weil am Ende des Tages habe ich das so antizipiert, es geht ja um eine Ergänzung, nicht um einen Ersatz an der Stelle. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wenn ich jetzt an den an diesen spezifischen Use Case denke, weil der gerade auch so schön plakativ ist, gibt es natürlich ganz klar Altersgruppen, die das wahrscheinlich nicht nutzen werden, weil sie das befremdlich finden, weil sie nicht so digital aufgewachsen sind. Und das dabei denke ich jetzt gar nicht so sehr an Oma Erna, die natürlich auch, aber vielleicht sogar schon an Generationen Ü50. Ich denke mal, da fängt das ja auch schon an. Und gerade ja auch diese Angst ein bisschen vor KI, die ja durchaus auch medial schon mal aufgebauscht wird, je nachdem, in welcher Bubble man da unterwegs ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch Fragen sind, die da an euch herangetreten werden. Ja, ist das denn sicher? Und wo gehen die Daten hin? Diese ganzen klassischen KI-Fragen, die da immer so kommen. Wie geht ihr oder wie gehst du damit um?
Ja, 100%. Also ich sag mal so, all das, was natürlich wieder gemacht wurde rund um AI Act beziehungsweise KI-Verordnung heißt es ja quasi, was die EU dort nach vorne gepusht hat, hat natürlich alle erstmal wieder sehr sensibel gemacht. So, da gibt's jetzt extra eine Verordnung und so weiter. Ich halte das auch für sinnvoll, am Ende des Tages da mal kritischer drauf zu blicken, wo landen die Daten und das halt eben auch sauber halt auszusteuern, sauber zu sichern. Diese Fragen kommen natürlich immer. Ne? Das ist auch für jeden Kunden von uns relevant, dass wir da sauber DSGVO-konform arbeiten. Das ist ein Standard, den du direkt natürlich gerade in unserem Markt hier mitdenken musst und mitplanen musst. In der Anwenderperspektive muss man sagen, das ist halt interessant. Wir sind jetzt über 2 Jahre am Markt unterwegs und es ist halt spannend, wie sich der Traffic verändert hat. Das ist halt dann schon die Entwicklung, die man dann selber sogar in seiner Anwendung sehen kann. Nicht nur, dass man weiß, ChatGPT hat jetzt irgendwie gefühlt bald 1 Milliarde Nutzer in der Woche und das waren auch mal nur ein paar hundert am Anfang vor 3 Jahren. Aber wir sehen es halt eben auch, dass sich die Anzahl der Nutzungen und der Nutzer vervierfacht hat für unsere Anwendung, zum Beispiel in Online-Shops, weil die Leute halt auch ja, damit wissen umzugehen und wissen, dass sie ja mittlerweile auch gute Hilfe kriegen, wenn sie in den Chat fragen, weil dahinter eventuell eine KI stecken könnte, die ein bisschen mehr drauf hat. Und dementsprechend glaube ich, dass auch, ja, ich kann es ja gar nicht sagen, weil wir wissen die Altersstruktur ja gar nicht. Wir kennen ja den Nutzer nicht, ist ja anonymisiert. Aber ich glaube, dadurch, dass wir im Baumarkt sind, sehr, sehr stark darin gestartet sind und gewachsen sind, können wir schon sagen, das Baumarktpublikum ist jetzt nicht unbedingt studentisch geprägt, sondern doch eher Ü40, Heimwerker und so weiter, dass man schon sagt, okay, ja, auch in der Zielgruppe funktioniert das.
Kannst du vielleicht da mal ein paar Zahlen nennen? Also ihr habt das jetzt vor 2 Jahren, diesen Pivot gemacht oder etwas über 2 Jahren. Kannst du so ein paar Zahlen irgendwie auch nennen, um einzuordnen, jetzt auch für die ZuhörerInnen, wie groß seid ihr jetzt gerade, wo befindet ihr euch jetzt gerade so
in der Phase? Ja, wir haben vor 2 Jahren angefangen, ungefähr 2000, man kann grob sagen, 2024 wie eine Agentur gearbeitet. Dementsprechend, Piloten gemacht mit 5 großen Einzelhändlern in Deutschland, die alle weiter unsere Kunden geblieben sind und dann eben ein fertiges Produkt Ende 2024 gehabt und 25 dann so richtig in den Rollout reingekommen. Eher eigentlich auch erst so seit Sommer 25 war es dann so ideal, um halt auch schnell Kunden onzuboarden. Jetzt sind wir mittlerweile bei über 70 Kunden, standen im Oktober noch bei 25, Ende Oktober. Also ist jetzt gerade so die Phase, wo wir auch merken, man hat so ein Product-Market-Fit und grob zur Umsatzeinordnung. Also unsere Kunden zahlen im kleinsten Paket 200 Euro im Monat und geht halt hoch bis ins höchste Standardpaket von 800 Euro im Monat. Und darüber hinaus gibt es dann Enterprise-Kunden, die 4- bis 5-stellig dann auch zahlen und dementsprechend sind wir jetzt ganz gut gewachsen. Im letzten halben Jahr haben wir uns verdoppelt und es sieht gerade zumindest so aus, als wenn 2026 für viele dann endgültig die Entscheidung getroffen wurde, wir machen es jetzt wirklich mal mit KI, dass wir da auch spannende neue Kunden und Geschäftsfelder noch aufmachen können.
Ich glaube, das wird auch noch sich noch auch weiter nachziehen. Ich glaube, da brauchst du ja auch die Verständnis bei den Verantwortlichen auf der Kundenseite ja auch irgendwo, dass die sehen, okay, ja, das ist eine gute Sache, lass das mal ausprobieren. Und da würde mich noch interessieren, wie sieht das dann aus, wenn jetzt angenommen bei einem, also egal welche Baumarktkette, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber sagen die erstmal, okay, wir probieren das erstmal in einem Markt oder ist es so, eher komm, wir holen das direkt irgendwie deutschlandweit für unsere Märkte, tun wir das implementieren oder ist es erstmal so punktuell, dass sie sagen, wir testen das mal da und dann gucken wir weiter?
Ja, ich sag mal so, es gibt wenige, die von Anfang an so mutig sind und sofort sagen, all in, wir machen es jetzt überall oder wir gehen in ganz Deutschland damit oder wir gehen in einen Online-Shop direkt volle Kette damit rein. So, das passiert nicht immer. Immer öfter, muss man sagen, aber gerade zu Anfang fängst du an, Step by Step zu gehen, definitiv dich zu beweisen dann da, dass alles technisch sauber läuft. Da ist halt schon die Angst einfach noch da, zu schnell neue Software einzuführen und so eben auch eine falsche Entscheidung zu treffen. Das ist schon da, aber es wird halt weniger. Das merken wir dann auch. Irgendwann hast du jetzt schon mal so einen Status erreicht, wo den Namen schon mal ein paar mehr kennen und wo man sieht an den Referenzen, ja okay, die arbeiten mit großen Playern, da kann man darauf vertrauen und also Kunden, die jetzt dazukommen, die nehmen es auch meistens direkt live, da wo es am Ende auch eingesetzt werden soll für die breitere Masse.
Sehr nice, ich habe jetzt gerade noch eine Idee, weil ich es total spannend finde, dass ihr ja auch wirklich schon tolle Use Cases habt und tolle Kunden habt. Für viele da draußen ist es natürlich gerade zu Beginn eines Unternehmens vielleicht sogar schwierig, genau solche tollen Use Cases und Kunden zu gewinnen. Vielleicht kannst du uns mal rückblickend berichten, was war da ausschlaggebend für euch? Wie habt ihr das geschafft?
Ja, das stimmt. Also ausschlaggebend ist auf jeden Fall wirklich, dass man sich so ein bisschen in der Branche auskennt. Wo wir unterwegs sind. Ich glaube, das ist für jeden, wenn man jetzt einen Rat auch geben könnte an andere Gründer, ich glaube, das ist für jeden irgendwo schon ein bisschen relevant, was zu machen, wo du das Gefühl hast, okay, ich verstehe ein bisschen was vom Markt, dass man, wir waren bei der ersten Gründung halt massiv naiv, also wir dachten wirklich, wir kennen zwar den Markt so, wir wussten auch, wie Einzelhandel funktioniert, grundsätzlich, was die Probleme sind. Aber trotzdem war es viel zu dickes Brett eigentlich, was wir bohren wollten. Ich glaube, da haben wir immer im Use Case auch gedacht, vom Kunden her gedacht, was wäre für den wichtig. Und ich glaube, wie wir auch gerade am Anfang so gesagt haben, dieser Use Case liegt halt wirklich voll auf der Hand. Es ist halt ein Riesenproblem. Und was man da am Ende löst. Und ich glaube, diese Frage ist nicht umsonst immer die erste Slide im Pitch Deck. Was ist eigentlich das Problem? Und wenn du das nicht klar hast, was für ein Problem du tackelst, und bestenfalls ist das nicht nur ein Problem, sondern es umfasst dann sogar noch rechts und links weitere Probleme, die du damit löst, dann hast du eigentlich auf jeden Fall schon mal den Grundstein dafür. Und am besten denkt man halt, vom Kunden aus und versucht halt wirklich was Nützliches zu machen. Und das ist auch das eben, was jetzt gerade bei AI halt stark gesucht wird, was wirklich was Nützliches, nicht nur ein Tool, wo ich ein Lead mit generieren kann, was ja ganz lustig ist, aber das bringt die Menschheit jetzt nicht unbedingt weiter oder auch vielleicht die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt und dementsprechend, ja, eben was Sinnvolles zu finden, ist nicht einfach, aber ich glaube, wenn man ganz konkret in Use Cases und Problem denkt, ist das durchaus immer möglich.
Und auch da vielleicht noch ergänzend dazu, man soll sich auch nicht zu verkopfen, irgendwie, wenn man jetzt auf der Suche ist nach einer Idee oder so. Also du hast ja auch eben geschildert, ja, seid ihr erstmal mit etwas ganz anderem ja auch gestartet und die Idee kam ja dann aus diesem Prozess heraus, dass ihr nach 2 Jahren gesagt habt, ey, irgendwie funktioniert das ja auch nicht mehr so. Und ihr habt dann einfach dieses Problem gesehen und seid dann da reingegangen. Also sich am Anfang, würde ich auch sagen, nicht zu verkopft da reinzusetzen, sondern einfach mal zu starten. Und daraus ergeben sich dann wahrscheinlich auch wieder viele Möglichkeiten, Herausforderungen, die sich auftun, die nach Lösungen schreien und wo man irgendwie reingehen kann.
Ja, total. Also ich finde gerade als junger Mensch, wir haben ja auch mit 23 angefangen, da kannst du dann eigentlich nur entscheiden, entweder traue ich mich das jetzt mal, weil es eh nicht viel zu verlieren, sage ich mal, in der Phase deines Lebens und dann musst du einfach rangehen und du musst erstmal davon ausgehen, dass das, was du dann als erstes machst, auf jeden Fall nicht das sein wird, was du dann vielleicht die nächsten 3-4 Jahre machen wirst. Ich glaube, wenn man erstmal so vom Worst Case ausgeht, kann es ja nur besser werden. Und das ist definitiv hilfreich, wenn man einfach anfängt. Ja, das wird einem jeder auch sagen. Aber nur so findest du dann vielleicht am Ende auch das, was dir wirklich Spaß macht.
Ja, also wir nehmen das auch so wahr. Und uns ging es teilweise auch so, dass man am Anfang oder viele Menschen da draußen Ideen haben, aber irgendwie nicht in die Umsetzung kommen. Ob das jetzt das Umfeld ist, was einen irgendwie zurückhält oder die eigenen Gedanken, Hürden, die man sich so in sich trägt. Was sind da so, hast du da vielleicht so einen Tipp, wie man das schaffen kann, die so zu überwinden und da einfach ins Machen zu kommen? Oder also wie war das bei dir damals dann, als du diesen Schritt gegangen bist, okay, wir gründen jetzt hier HomeRide?
Naja, also erstmal, wenn man nicht alleine ist, ist es natürlich deutlich leichter, ne? Also wenn du den Weg mit anderen teilst und halt auch gemeinsam die Vision spinnst, ja, wo man erstmal keine Widerstände hat, sondern wo man für sich halt ins Denken kommt und auch ins Schwärmen und Träumen so ein bisschen, was könnte nicht alles gehen, wenn man es nur macht und wenn es nur irgendwie was gäbe, was es heute noch nicht gibt, das brauchst du auf jeden Fall, diese Dynamik musst du irgendwie entwickeln können. Das ist halt natürlich total schwer alleine, ansonsten muss man sich halt eben ein Netzwerk oder Fürsprecher holen, mit dem man auch bei sowas reden kann. Natürlich kriegst du aber in Gänze, egal was du machst, ob es Vertrieb ist, Investorensuche, erste Partner irgendwie finden auch, vielleicht sogar Mitgründer finden, du kriegst ja immer mehr Neins als Ja's. Und davon muss man eben ausgehen von vornherein, dass es eben ja natürlich nicht einfach ist. Aber ich kann es nur empfehlen, natürlich mit Mitgründern das Ganze zu machen, weil dann hast du immer deine Gründerbubble so und man weiß, man glaubt gemeinsam dran, das macht einen schon mal stark und dann kann auch mal einer ein bisschen, ja, man vielleicht mal eine Woche nicht so dran glauben, dann können aber 2-3 andere weitermachen. Und man zieht sich halt gegenseitig auch mal wieder hoch.
Ja, guter Punkt. Ich glaube, das können Andi und ich auch bestätigen, dass das auf jeden Fall hilft, wenn man nicht alleine ist.
Safe.
Also dieser Weg jetzt von dir, den du ja auch beschrieben hast, das hört sich ja so an, als ob das auch immer so ganz gut vielleicht gelaufen ist. Klar, ihr habt dann diesen Pivot gemacht, so, aber ihr hattet dann, also worauf ich hinaus will, was war so der größte Rückschlag vielleicht bisher für dich persönlich oder halt auch mit Homey oder HomeRide?
Ja, also gut gelaufen ist eigentlich gar nichts. Bis vor 6 Monaten, würde ich sagen. Oder vor einem Dreivierteljahr, ja. Weil bis dahin war es schon echt ein Kampf. Weil wir einfach überhaupt keine Erfahrung hatten in Gründung. Also lustigerweise sind wir alle von zu Hause aus ein bisschen unternehmerisch geprägt. Auch alle aus dem Einzelhandel unternehmerisch geprägt gewesen. So dass wir auf jeden Fall erstmal grundsätzlich wussten, ja, muss halt dranbleiben und wird halt eher ein Problem mehr geben am Tag, als dass es lustig wird. Und dementsprechend ist eigentlich alles sehr, sehr mühsam gewesen, erstmal jetzt dahin zu kommen, dass man erstmal ein vernünftig laufendes Geschäft hat mit einem Produkt, was zu einem Markt passt, was auch nachgefragt ist, hat dann jetzt am Ende tatsächlich 5 Jahre fast gedauert, sozusagen. Also rückblickend, wenn das einer vorher gesagt hätte, ich glaube, hätte ich, nee, auf gar keinen Fall, tue ich mir nicht an. Wahrscheinlich nicht. Jetzt bin ich natürlich froh, dass man da durch ist. Man muss da auch durch. Sicherlich, wenn man, wie wir, jung und naiv halt anfängt, noch ein bisschen länger als andere, die das zum zweiten Mal machen, weil auch uns hat der Pivot, dieser Wechsel des Geschäftsmodells, da mussten wir auch von null so ein bisschen wieder anfangen. Aber es ist uns viel leichter gefallen, weil wir natürlich wussten, worauf kommt es an am Anfang. Und was ist wirklich das Wesentliche, worauf man achten muss? Und was unwesentlich und völlig egal und nicht wichtig für den Erfolg? Und ja, dementsprechend glaube ich, der größte Rückschlag für uns und für mich auch war erstmal da zu akzeptieren, dass Geschäftsmodell Nummer 1 leider dann doch für uns eine Nummer zu groß war, beziehungsweise wir halt so jung und frisch am Markt waren, dass uns nicht das Invest gegeben wurde, was das Geschäftsmodell gebraucht hätte. Das zu akzeptieren, wo es auch natürlich am einem anfangs viele gesagt haben. Und wir sind definitiv bis zu einem Punkt gekommen damit, das hätte keiner für möglich gehalten wahrscheinlich, dass wir so lange durchhalten, dass es wirklich funktioniert. Ich glaube, das war aber so der herbeste Rückschlag, zu merken, okay, ja, man muss jetzt wirklich sich eingestehen, es funktioniert nicht so. Also es wird funktionieren in Zukunft, das Geschäftsmodell, aber wir werden es leider nicht machen. So, und das ist natürlich schon hart, wenn du da dann 3,5 Jahre dran arbeitest, das einzugestehen. Und dann natürlich auch einzugestehen vor Investoren und vor allen anderen, vor Kunden und so weiter und so fort. Also das ist natürlich ein herber Rückschlag gewesen. Und ja, ich habe mir immer eingeredet, da musst du halt mindestens einmal durch als Gründer und Unternehmer irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist halt der Zeitpunkt so. Beschissener kann es vielleicht nicht mehr werden. Und in Köln hat man ja auch immer gesagt, ne, es hätte noch immer Jutta Jange so ein bisschen. Und das, ja, wenn man an so einfache Prinzipien dann manchmal sich doch hängen kann, hilft es. Zu sagen, ja, okay, muss halt jetzt mal durch, ne? Gehört irgendwie dazu. Und vielleicht auch das Positive zu sehen, geil, dass es mich dann jetzt auch mal trifft damit, weil irgendwann muss es ja passieren und dann lieber früher als spät. Ne?
Das klingt mir nach einer gesunden Einstellung.
Aber auch vielen schlaflosen Nächten, ja,
trotzdem. Ja, das glaube ich. Darauf wollte ich noch eingehen. Ich meine, ich kenne das selber, das ist manchmal so, einfache Sprüche sind, die einem irgendwie auch weiterhelfen. Vor allem, wenn man sie halt regelmäßiger und von unterschiedlichen Menschen hört. So Klassiker ist irgendwie Disziplin oder Konsistenz. Je mehr man Beispiele von anderen Menschen hört, desto eher glaubt man, dass da wirklich was dran ist, auch wenn es manchmal halt nur wie ein Kalenderspruch wirkt. Aber davon mal ganz abgesehen, was hat dir denn in dieser Zeit Kraft gegeben, zu sagen, okay, es trifft mich jetzt, aber ich mache weiter. Also ich meine, das Weitermachen ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil dessen, was du da erlebt hast. Sozusagen nicht nur das Akzeptieren, dass es einen jetzt mal trifft, in Anführungszeichen, und man sich diese Herausforderungen und den Aufgaben, die damit verbunden sind, stellen muss, sondern ja auch dieses, ich will aber weitermachen. Und das hat ja letztendlich dann dich auch zu Home AI gebracht. Aber was hat dir da diese Energie gegeben und den Glauben?
Ja, irgendwoher muss es ja dann kommen, dass man dann doch weitermacht, weil ich glaube, es gibt halt auch immer mehr Gründe, dann einfach zu sagen, ja, dann lässt man es halt. Ne? Und was in der Phase auf jeden Fall der Fall war, ist definitiv, dass eben auch mein Mitgründer Michi da ein Produkt MVP gebaut hat mit Homey, mit dieser Extraktion quasi einer KI, Berater einer KI-Suche, das umgemünzt hat auf eben mal ein paar Baumärkte. Und man gesehen hat, ja, okay, ist geil, ist auch ein Produkt. Man natürlich erst dachte, ja, aber ob wir das jetzt so hinkriegen, und es ist ja eigentlich auch nur ein ganz kleiner Markt, ist das irgendwie vielleicht auch dann für andere Branchen relevant? Man hatte auch da wieder genügend so Neins irgendwie gesehen. Aber es war was da und gleichzeitig so dieses Wissen, okay, wir haben es jetzt 3,5 Jahre gegründet, wir hatten gar keinen Plan, auch alles falsch gemacht, wie man GmbH vernünftig gründet mit Holdingstruktur etc. Alles falsch gemacht und mussten alles nochmal wiederholen und so weiter und so fort. Haben alles gelernt, so das Handwerkszeug, Buchhaltung, Lohnabrechnung, Personal und so weiter und so fort. Dass man gedacht hat, okay, wäre ja trotzdem geil, das jetzt einfach nochmal zu probieren mit all dem Wissen, was man hat. Und das war irgendwie so die Motivation, zu sagen, ja, für uns alle steht eh fest, wir wollen weiter unternehmerisch tätig sein, wollen weiter gründen. Und wir haben jetzt halt auch schon, sage ich mal, ich habe immer gesagt, ich habe halt keinen Master gemacht, so klassischerweise, wie viele halt jetzt heutzutage noch einen Bachelor und einen Master, sondern wir haben halt dann gegründet und das war so unser Master sozusagen, unser Entrepreneurship-Master. Wir haben einmal alles praktisch durchgemacht und das halt zu nutzen nochmal in einen neuen Anlauf, mit dem naheliegendsten, das Bestmögliche war dann das Produkt, so sage ich mal, was wir da liegen hatten. Und das war irgendwie so die Motivation, das dann einfach nochmal zu probieren.
Es war wahrscheinlich aber auch der bessere Master, würde ich jetzt mal so unterstellen.
Ich denke auch, ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht und ich muss auch sagen, die Ausbildung hat mir mehr gegeben als das Bachelorstudium am Ende. Also von daher, ich glaube, die Praxis ist immer unschlagbar eigentlich.
Ich glaube, da hatte Sascha von Geometry, der auch bei uns im Podcast war vor ein paar Folgen, hatte, glaube ich, gesagt, er hatte irgendwie für sein Studium 60.000 Euro oder so ausgegeben und hat aber in 3 Jahren Gründertum oder ich weiß gar nicht mehr den Zeitraum, ob es jetzt 3 oder 2 Jahre waren, viel mehr gelernt als in dieser Zeit im Studium, weil man halt krass konfrontiert wird mit Sachen, die man davor vielleicht eher nur aus der Theorie kannte und oder wenn überhaupt kannte. Genau, das wollte ich nur dazu sagen. Also genau, die Praxis ist da oftmals das bessere Studium vielleicht auch. Ja.
100%, weil es läuft ja auch nicht immer alles glatt und du bist ja auch abhängig von anderen Leuten, ob das jetzt Behörden sind, Investoren sind, Kunden sind, die machen das am Ende dann so, wie sie da Bock drauf haben, wie sie das wollen und nicht so, wie es im Lehrbuch steht. Und ja, dementsprechend muss man auch das erstmal lernen, mit den Menschen dann umzugehen, mit den unterschiedlichsten, mit denen man dann zusammenarbeitet oder für die man arbeitet. Und das lernt man ja dann doch nur, wenn man es macht.
Total, das wollte ich auch noch gesagt haben und habe ich heute noch lustigerweise mit jemand anders drüber gesprochen, dass es Themen gibt, die man selbst gemacht haben muss, um es wirklich zu verstehen und auch zu verstehen, weshalb man sozusagen vorab bestimmte Hinweise oder Tipps von anderen bekommen hat, die aber in der Theorie halt nicht ganz konkret helfen, sondern manchmal muss man eben auch teilweise durch Schmerz selber Dinge lernen. Jetzt hast du vorhin selber auch schon gesagt, ihr habt anfangs nicht immer alles richtig gemacht, in Anführungszeichen, bei Gründung und Co. Was würdest du da jetzt anderen als Hinweis mit an den Start geben, um möglichst viel richtig zu machen am Anfang?
Ja, also vielleicht erstmal generell, wie man vielleicht, was mir geholfen hat, wie man denken soll, wirklich immer ganz, ganz radikal aufs Wesentliche fokussieren. Ich meine, klar, es gibt diese ganzen Bücher, The Lean Startup und so weiter und so fort. Das gibt einem auch viel. Das denkst du am Anfang so, ja, muss das jetzt sein? Weil wir haben ja eh eine ganz besondere Idee und wir wissen schon so, was uns vorschwebt. Wir bauen da jetzt einfach mal hin, ein Produkt, wie auch immer. Und du machst so viel unnötigen Kram am Anfang, ganz, ganz viele Sachen, über die du dir auch Gedanken machst und so weiter. Trotz dass man so denkt, ja, wir gehen da jetzt einfach mal ran, das wird schon irgendwie, überlegst du dir halt wirklich unnützes Zeug. Ich würde mich jederzeit wieder auch so sämtlichen Accelerator-Programmen oder was auch immer anschließen, also wirklich so Startup-Inkubatoren, die dann irgendwie so 2 bis 4 Monate Programme machen, waren damals in Köln im Startplatz am X-Deck, wo du wirklich die Möglichkeit hast, auch ja von vornherein rechts und links zu fragen. Du musst ja auch dafür pitchen, um da reinzukommen erstmal. Das ist so ja, auch ein Erfolg, um das mal zu schaffen. Dann merkst du, okay, ja, anscheinend ist die Idee vielleicht gar nicht so schlecht, das ist dann auch so ein bisschen validiert. Aber auf jeden Fall irgendwas finden auch am Anfang, wo du ganz, ganz schnell wirklich was hast, was du einem Kunden geben würdest. Oder was du sagst, dafür zahlt da jemand Geld für. Das will ich irgendwo verproben. Das ist so irgendwie das, was wir am Anfang ja, wo wir in unserer Traumwelt, sage ich mal, so ein bisschen waren, so müsste die Welt aussehen in Zukunft und wir bauen jetzt mal dahin. Damit haben wir auch wieder alles falsch gemacht eigentlich, kann man ja offen zugeben. Man muss echt gucken, ganz, ganz wesentlich und ganz kapitalistisch ist da jemand, der da Geld für zahlen will, das erstmal auszuprobieren. Und dann kann man ja schauen, was auch das richtige Produkt ist. Wir haben nicht ohne Grund Homie dann ein Jahr lang wie eine Agentur gebaut. Wir haben einfach jeden Tag, habe ich mit einem Kunden gesprochen von uns, obwohl es nur 5 waren. Und habe dann eben dadurch ja Input gesammelt und ja, wir haben das dann auf Tech-Seite, die anderen beiden haben es dann verwertet. Dementsprechend, ja, dann haben wir auch ein Produkt gehabt, was der Kunde wirklich wollte.
Also kann man festhalten, so früh wie möglich testen und nicht im stillen Kämmerchen was vor sich her bauen, was im Endeffekt dann vielleicht doch, also vielleicht nicht keiner braucht, aber nicht so gut zum Kunden im Endeffekt passt.
Genau. Dann. Und du musst noch nicht mal was haben. Du kannst ja theoretisch auch einfach fragen, Unternehmen fragen, was auch immer. Und wenn du dafür 1.000 anschreiben musst, ich glaube, mit AI ist auch kein Problem mehr, fragen musst, ob das irgendwie relevant ist. Und selbst wenn du keine Nachrichten zurückbekommst oder so, dann ist es auch ein Zeichen, dass es vielleicht gar keiner braucht. Aber wenn du dann irgendwie 10, 20 Feedbacks hast, dann kannst du davon ausgehen, wenn das 20 Leute so sehen, das werden von 1.000 wahrscheinlich auch die Mehrheit dann so sehen. Also du musst gar nichts haben eigentlich, um loszulegen. Es reicht die Idee oder der Use Case, den man sieht. Es gibt wirklich ganz, ganz einfache Möglichkeiten, das zu validieren erstmal, ob es sich lohnt, da Energie und Arbeit reinzustecken.
Ja, auf jeden Fall. Also sehr gut, dass wir das hier nochmal sagen. Und du hast, also wir haben das jetzt ja schon ein bisschen angesprochen gehabt, aber jetzt so als Abschlussfrage nochmal, welchen Rat würdest du jetzt jemandem geben, der auch an der Startlinie steht?
Ja, ich glaube, wenn wir das zusammenfassen, worüber wir so gesprochen haben auch, definitiv von Anfang an gucken, dass man es nicht alleine macht. Wenn man jetzt keine Mitgründer hat oder auch vielleicht nicht braucht, weil man sagt, ich bin businessseitig und technisch, wenn es jetzt um Software geht, ich meine, in 90% der Fälle, wenn es jetzt nicht gerade ein physisches Produkt ist, geht es ja meistens um Software heutzutage bei Gründungen. Aber dass man natürlich ja sich von vornherein Gedanken macht, wie baue ich auch Software, wer macht das für mich? Habe ich einen Mitgründer? Kann ich selber? Sonst wird es echt schwierig, kann man ganz klar sagen. Und auch wenn man mittlerweile sich von AI alles coden lassen kann. Also es sollte schon jemand Technisches dabei sein oder man sollte eine Idee haben dafür, wie man es technisch dann auch mit wem man das umsetzen möchte. Aber definitiv nicht allein und sich sonst irgendwie sein Netzwerk schon aufbauen, was einen begleitet. Das können Professoren sein, natürlich vielleicht aus der Uni heraus irgendwie Mentoren finden, die einen auch mitziehen, die an einen glauben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man ja da das zumindest ein bisschen den Rücken frei hat von Menschen, die einen auch unterstützen. Und ja, dann auf jeden Fall so schnell es geht ins Machen und Reden darüber kommen. Man muss jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, nicht direkt mit Kunden reden. Wir haben auch damals zuerst mit Professoren geredet. So waren für uns die schlauesten Menschen, mit denen wir mal drüber sprechen konnten in der Uni. Da haben wir gesagt, ja, mal gucken, was der dazu sagt, ob wir das machen sollten. Hatten auch Glück, dass sich da dann ein, zwei gefunden haben, die gesagt haben, Mensch, ist doch cool, die Jungs unterstütze ich, mache ich mal die ein oder andere Tür auf. Ja, dementsprechend einfach rausgehen damit. Und vor allem nicht irgendwie das Gefühl haben, man sollte es nicht erzählen, weil das kann ja ganz schnell jemand nachmachen und so weiter und so fort. Also das passiert nicht. Also dann du bist nicht der Erste, der auf die, wahrscheinlich nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist. Es geht am Ende immer ums Machen. Und sonst bleibt es nur eine Idee.
Ganz genau. Und wenn es dann später doch Copycats gibt, dann zeigt das ja auch nur, dass es eine gute Idee ist.
Dann finden die Investoren das ganz toll, dass da was los ist am Markt und dass sie nicht das Gefühl haben, die treffen so einen blinden Fleck, der das irgendwie als einziger sieht und sonst will das eigentlich gar keiner haben.
Yes. Super. Vielen lieben Dank für deine Tipps und Tricks an dieser Stelle und vor allem auch für deine ganzen Einblicke, die du jetzt in den letzten 50 Minuten sind wir jetzt mittlerweile schon gegeben hast in Homey AI, in deinen Weg, wie du dich selbstständig gemacht hast und in die Gründung gekommen bist. Ich glaube, da können viele was von mitnehmen. Deswegen an dieser Stelle vielen lieben Dank für deine Auskünfte, Henrik.
Vielen lieben Dank euch für die interessanten Fragen und das offene Ohr. Ich hoffe, konnte ein bisschen was erklären, schildern, wie wir es gemacht haben und was man daraus mitnehmen kann.
Auf jeden Fall. Und für alle, die sich Homey AI und oder Henrik anschauen wollen, sind natürlich in den Shownotes alle Links vertreten. Schaut euch gerne mal das Thema an. Keine Angst vor KI, es tut nicht weh.
Ja, danke, Henrik. In dem Sinne. Mach's gut.
Danke euch.
Danke ciao, euch.
Das war der 5-to-9 Club Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspiration. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 5-to-9 Club.